Hot and ready.
Ich zieh mich aus, ihr wisst das ja.
Ja, endlich angekommen hier ins Studio.
Ja.
Jim, schön, dass du angezogen geblieben bist.
Noch. Ich sage ausdrücklich noch. Ihr könnt blind nach Hause gehen, aber die Musik wird es hergeben.
Okay.
Oh, große Worte, großer Einstieg.
Und Paul, vielen Dank, dass du da bist heute.
Ja, gerne. Ich bin sehr, sehr gerne gekommen. Es scheint ein ganz wunderbarer Tag zu werden. Strahlender Sonnenschein. Heute wird es uns warm, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall.
Ja, ja, und wir sitzen hier.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit Raoul und Jim, wie schon angekündigt.
Hallo, hallo.
Und ja, Jim, du meintest, es wird also richtig spitzerisch. Nee, spitzerisch.
Schwitzerisch.
Schwitzig.
Es wird schwitzerisch. Nein, es wird gut, sage ich. Es gibt eine Musik, die vor allen Dingen dir gefallen sollte.
Okay.
Wir haben einen prägnanten Titel, der da lautet Gestatten, Doppelpunkt, Rhodes.
Oh.
Fender Rhodes.
Liebes.
Oh.
Und ich lasse alles weg, was im Pop-Bereich mit Fender Rhodes zu tun hat. Wir haben ja so Leute wie Donald Fagen oder was weiß ich, wer alles da aktiv ist. Stevie Wonder. Ein Instrument, wo wir gleich ein bisschen was drüber sagen und dann steigen wir in die Musik ein. Ich habe gegenüber sitzen jemanden, der das Instrument jetzt nicht total verachtet. Stefan ist großer Fan.
Ich besitze selber eins.
Er besitzt sogar eins. Welches denn?
Den Mark One aus dem Jahr 73.
Wow, das ist natürlich sehr, sehr cool.
Und 73, also 73 Tasten.
Ja, sehr, sehr cool. Soll ich was sagen über das Instrument oder willst du?
Ich kann meine Version geben, also wie ich das Instrument kenne.
Ich gebe mal einen kleinen Satz nur vorab. Es fing an als ein Mini-Klavier, was elektrisch verstärkt ist und ja, gut auf Reisen gehen konnte. Das war so der Ansatz, genau, der dahinter steckte.
Genau, für die Army eigentlich.
Ganz genau. In den 40ern entwickelt und von, wie hieß der Mann? Harold Rhodes.
Genau, ging später zu Fender und später wieder auch weg von Fender. Genau, die Idee war tatsächlich für die, ich glaube sogar in der Vietnamzeit, für die Armee musizieren zu können während des Einsatzes. Und naja, es gibt heute natürlich, wenn man heute guckt, es gibt heute natürlich deutlich mobilere Variante, aber die Fender Rhodes sind schon auch nicht so leicht, aber das war die kurze Version. Und letztendlich ähnelt die Konstruktion sehr, das ist ein elektroakustisches Instrument, das heißt, da sind kleine Hammer, die auf Tines, also ganz dünne Stäbe letztendlich schlagen, die kommen zum Vibrieren, sie haben verschiedene Längen und diese Vibration wird dann über elektrisch dann letztendlich in einem Ton, also über einen Abnehmer letztendlich abgenommen. Dieser Sound muss verstärkt werden. Also ein Fender Rhodes braucht einen Verstärker, um gehört zu werden.
Und ein Vorteil dieses Instruments, so habe ich mir angelesen, besteht vor allen Dingen auch darin, dass es sich nicht so leicht verstimmt, weil diese anschlagenden Geschichten starr sind. Das ist nicht wie bei den Saiten, dass die sich dann brutalst verziehen. Das ist also relativ gut gewesen, wenn du eine Band gehabt hast und willst eigenwilligen Sound, der aber gut transportabel ist und dann brauchst du ja nicht so ein Mega-Klavier anschleppen, dann kommst du mit dem Fender Rhodes gut klar.
Unglaublich robustes Instrument. Also die, meinen habe ich einmal restaurieren lassen. Die Mechanik wird irgendwann, also diese Hammer wird irgendwann natürlich, die sind aus Filz und die werden irgendwann stumpf, ne? Die funktionieren nicht mehr so gut. Aber diese Instrumente, die sind, dadurch ist auch wenig an Elektrik da drin. Also die haben wirklich wie eine E-Gitarre letztendlich, die haben nur einen Tonabnehmer letztendlich. Die andere Variante ist der Wurlitzer.
Die Konkurrenz sozusagen.
Genau, der aber einen eingebauten Verstärker hat und deutlich anfälliger ist.
Etwas härteren Sound hatte.
Genau.
Also das ist auch das Kennzeichnende eigentlich bei dem Fender Rhodes. Das ist ein perlender, weicher Sound. Du hattest natürlich Klangeinstellungsmöglichkeiten, konntest das auch variieren. Aber es hat insgesamt einen fast ein bisschen Vibraphon-ähnlichen Sound.
Warum der Fender Rhodes wirklich absolut berühmt geworden ist, ist, wenn man es vergleicht mit dem klassischen Klavier. Der klassische Klavier ist extrem schwierig in einen Mix reinzubringen. Der Fender Rhodes schmilzt da rein in jedem Mix einfach. Er ist so vielfältig. Was der Fender Rhodes mit sich gebracht hat, ist diese Fähigkeit, dass man mit Klavier jedes Stück letztendlich begleiten kann und das Ding schmilzt einfach in jedem Mix rein.
Absolut. Du hast ein Instrument mit 73 Tasten?
Ja.
Okay, das
ist. Es gab auch die Suitcase-Version von dem Fender Rhodes mit 88 Tasten und eingebaute Verstärker.
Okay.
Sieht man auf bestimmte Radiohead, Everything in the Right Way, wurde sehr oft live gespielt mit dieser Version von dem Fender Rhodes.
Also es gibt alle möglichen Modelle, die gab es auch später noch, dann wurde es lange nicht mehr produziert und dann gab es wieder irgendwen, der das produzieren wollte, im Nachbau sozusagen. Aber also die Modelle, die für unsere Musikgeschichte hier besonders relevant waren, ist Silvertop ab 65 und ab... ich habe ermittelt, ob es stimmt, weiß ich nicht. 70 Mark One Fender Rhodes und
Du hast einen Mark One. Ne? Ich habe einen Mark One und es gibt noch einen Mark Two, der auch sehr gut war. Das war's. Danach sind die Instrumente nicht schlecht, aber die sind nicht mehr die haben nicht mehr diese typische Sound. Also der Rhodes hat nicht nur, was du meintest, diese Xylophon-ähnliche Sound. Der reagiert extrem auf Geschwindigkeit. Der kann extrem sanft, wenn du die Tasten, eigentlich kannst du, jeder kann mit so einem Instrument spielen. Du
kannst darüber gleiten.
Sozusagen. Genau, ne? Der kann ganz sanft sein und wenn du hart spielst, dadurch, dass es ein elektroakustisches Instrument ist, geht er voll in die Verzerrung und du kannst so wirklich so ein leicht Overdrive erzeugen mit dem Instrument.
Ich starte mit ein paar Namen, dann hören wir das erste Stück und dann streue ich ab und an immer noch mal ein paar Namen ein. Also wer einem als Meister des Instruments definitiv schon mal direkt auffällt, ist Herbie Hancock.
Auf jeden Fall.
Angefangen hat er mit 68, soweit ich weiß, auf der Miles in the Sky hat er da Auftritte und glaube ich seine ersten Aufnahmen damit sogar gemacht.
Chick Corea auch.
Dann Chick Corea ist natürlich ein großer Name, Joe Savinul und viele, viele mehr, auch in Brasilien sehr interessantes Instrument.
Hattest du, glaube ich, auch vorgespielt, oder?
Ja, aber heute kommt noch was anderes wieder. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, bis hin zu Jamiroquai, Doors, Riders on genau, the Storm.
Vielleicht was dazu. Die haben eine ganz, ganz besondere Version von den Fender Rhodes. Es gibt auch der Fender Rhodes Bass. Das sind nur die ersten 2,5 Oktaven. Und der, wie heißt der nochmal, der
Ray Manzarek?
Manzarek, der hatte immer ein Vox-Orgel und oben für seine linke Hand, die hatten ja keinen Bassist, die Doors, und hat den Bass mit seiner linken Hand auf diese Mini-Version von dem Fender Rhodes gespielt und die rechte Hand hat er immer an dem Vox-Orgel gespielt.
Ja, dann habe ich schon erwähnt, Stevie Wonder kennt man natürlich auch mit diesem Sound, absolut. Oder No Quarter von Led Zeppelin, auch Einsatz. Mm. Und. Also, langer Rede, kurzer Sinn, wir hören mal in das erste Stück rein. Über den Künstler erzähle ich gleich ein bisschen. Hampton Horse, eine alte Jazzgröße, eigentlich jemand, der sich selbst das Klavierspielen beigebracht hat und dann mit allen möglichen Größen der West Coast Szene über Dexter Gordon, Waddell Gray, Art Pepper, Shorty Rogers und was weiß ich, wem alles zusammengespielt hat. Und ein tolles Album gemacht hat, 74, was alle Jazz Hardcore-Leute höchstwahrscheinlich ganz schlimm fanden, kommerziell und eben poppig. Es war aber jazz-funkiges Zeug mit fantastischem Einsatz von Fender Rhodes. Das Lied heißt The Web und es stammt von der LP Northern Windows von 1974. Bitteschön. We'll be right back.
Schande hier.
Leider, ja.
Ja. Ja, sehr, sehr gut gespieltes Fender Rhodes. Was man dazu sagen muss, der Fender Rhodes wird typischerweise oder gern mit einer bestimmten Art von Verstärker gespielt, und zwar der Fender Deluxe Reverb. Also so. die Fender Rhodes brauchen immer einen leichten Reverb, um wirklich ihren Ton zu entfalten. Das hört man hier sehr gut und natürlich hier sehr schön, das ist, was ich meine, ne? Wenn er in dieses Solo geht, wird er ein bisschen leichten Drive in dem Sound, und dann diese leichten Akkorde, die so einfach so hingleiten, schmilzt einfach in diesem Mix, das ist wirklich unglaublich.
Also das Lied müsste man sich ganz anhören, kann man im Netz sich garantiert irgendwo organisieren. Und das ist ein wunderbares Stück, wo das Instrument vorzüglich eingesetzt wird. Vielleicht ein bisschen was zur Produktion. Produzent ist David Axelrod, der sehr bekannt ist, auch bei den ganzen Diggern von ja, irgendwelchen Grooves aus dem Library- und Filmbereich. Dann sind natürlich fähige Studioleute dabei, Spiderweb an den Drums und. Der Mann war, wie gesagt, eine fette Größe im Jazz als Pianist, war wie so viele seiner Musikkollegen heroinabhängig länger, hat sich dann aber irgendwann berappelt, ist allerdings schon drei Jahre nach dieser Scheibe hier, ist er schon verstorben, 28er Jahrgang, 77 verstorben. Ja, das wäre mein Einstieg. Und Raul, was meinst du denn?
Meine erste Frage lautet, ist ein Fender Rhodes ein Synthesizer?
Nein. Ist es nicht? Ein Synthesizer ist dadurch definiert, dass du, zumindest in der Zeit waren ja analoge Synthesizer, dass du Oszillatoren, wirklich analoge Oszillatoren nutzt, um Klänge zu erzeugen, die du später über ein Klavier spielen kannst. Der Fender Rhodes ist ein elektroakustisches Klavier, letztendlich.
Also ein modernes Klavier.
Na, nur,
also
dass du nicht auf Saiten hammerst, sondern auf diese Bühnenstäbe.
Genau. Da. Ah ja. Also ein ganz faszinierender Sound, der also für mich ist ganz stark mit den 70ern verbunden ist oder späten 60ern.
Ja,
also ganz.
Ja.
Ich wüsste jetzt aktuell, vielleicht kommst du noch drauf heute, ein moderner Künstler, der mit dem Fender Rhodes
arbeitet. Ah, sie so überall.
Mit dem Sound auch?
Ja, ja.
Also, ja? Bekannt war, wie gesagt, Jamiroquai.
Ja, gut, die sind aber auch schon
und ja, aber da du hast immer.
Portishead.
Ja, zum Beispiel. Also du hast, wenn die Leute das ein vernünftiges Instrument noch finden, weil so üppig sind sie jetzt nicht mehr gesät. Nee. Sie sind auch durchaus teurer geworden. Und trotzdem findet, also wer als Keyboarder was auf sich hält, der organisiert sich so einen Teil irgendwo.
Auf jeden Fall. Okay.
Ja. Also jedenfalls, es gibt tatsächlich ein sehr bestimmendes Instrument für viele Soundtrack-Musik der 70er. Auch Miles Davis hat es sehr eingesetzt. Der hat irgendwann gesagt, das klassische Klavier ist tot für mich. Das gehört nur noch zur Klassik. Ich mache jetzt hier, ich lasse nur noch das E-Piano spielen. Und bei Bitches Brew überall lief das dann. Eine Monsterplatte mit sensationellem Einsatz des Instruments und funky as hell. Und eine der bestverkauften Jazzplatten ever ist Headhunter von Herbie Hancock. Ein Album, was unfassbar gut ist, einfach, wo ich eigentlich auch hier was hätte spielen müssen. Ich spiele Stücke, die zum Teil ein bisschen ähnlich klingen, von ihm beeinflusst, ein bisschen unbekannter. Die Headhunter sollte, ja, die kann man gut kennen, würde ich mal sagen, oder sie sich halt organisieren. Die ist definitiv von vorne bis hinten fantastisch. Und das Stück Chameleon, auch in der rhythmischen, also dieser rhythmische Aufbau ist, dieser pulsierende, versetzte Groove ist unfassbar gut. Dann haben wir so Leute wie Bob James, die kennt man zum Beispiel von dem Track Angela, der das Titelthema in der Serie Taxi zum Beispiel zu verantworten hatte, also Fernsehen, Filmfernsehen. Library Music in jeder Form ist dominiert. Meine damalige Library-Folge, da habe ich auch ein paar Franzosen gespielt, die auch feist das Instrument bedient haben. Und bis hin zu George Duke oder Donald Fagen hatte ich schon erwähnt, Steely Dan kennt das Instrument auch sehr gut. Es ist sehr weit gefächert. Azimut aus Brasilien will ich vorstellen. Da war der leider inzwischen verstorbene José Roberto Bertrami der Meister des Instruments. Und wir hatten ihn auch schon gehört in einer Brasilien-Folge. Ich mache mit Brasilien aber weiter und widme mich einem Künstler mit einem Stück, was das Label Far Out Recordings 2021 als EP rausgebracht hat, obwohl die Aufnahmen von 76 stammen und bis dato aber nicht veröffentlicht waren. Tja, wir freuen uns jetzt an dem Stück Nergal, was eigentlich über 9 Minuten lang ist, und hören eine Minute rein und dann reden wir ein bisschen drüber. Bitteschön.
Okay.
Noch bis zu 9 Minuten lauschen.
Sicherlich, ja.
Aber, so, was sagt ihr?
Ja, es ist immer auch faszinierend, wie perkussiv der Fender Rhodes ist. Du kannst in den Höhetönen, also die Klangfarbe ändert sich. Das ist für einen klassischen Klavierspieler ist es ein sehr schwieriges Instrument, weil die Mechanik bei weitem gar nicht so fein ist wie ein klassischen Klavier. Aber die Experte in diesem Klavier sind Leute, die diese Instrument nicht nur als ein Klavier sehen, sondern eröffnet so viele Möglichkeiten. Sehr perkussiv hat man hier sehr gut gehört. Du kannst Noten wiederholen, du kriegst einen gewissen Percussion-Effekt. Und diese sanften Akkorde, oder du kannst mit oft wird er heutzutage zumindest gespielt auch mit Gitarreneffekten, also mit Pedalen, mit Effektpedalen, dann kannst du wirklich ganz schöne, wie bei der E-Gitarre, ganz schön Effekt. Das ist ja nicht der Fall. Der hat einfach schnell seine Akkorde gespielt und kriegt dadurch du kannst mit diesem Instrument nicht unglaublich gut improvisieren.
Genau. Und das Spannende ist halt, dass es die Frage ist, in welchen tollen Beat ist es denn eingebettet? Und ich habe heute zum Leidwesen vielleicht von Roll, aber vielleicht auch gar nicht, eigentlich nur instrumentale Stücke am Start, weil da das Instrument einfach so rüberkommt, und habe mich natürlich auch ein bisschen so Solostellen konzentriert, die insgesamt aber in einem sehr funkigen Kontext stehen. Und also hier kam jetzt schon sehr deutlich die Herbie Hancock-Note mit Chameleon rüber, nur sehr, ein bisschen brasilianischer einfach.
Ja.
Und sehr, sehr schön. Die Platte hieß komplett ausgesprochen Marcos Resende and Index. Das Stück heißt Nergal. Und wie gesagt, 2021 auf Far Out erschienen. Sie hatten eine Platte unter dem Titel Marcos Resende und Index schon 1978. Festa para um novo rei. Also man möge mir meinen nicht vorhandenes Portugiesisch nachsehen. Insgesamt auch immer mit tollen brasilianischen Künstlern zusammengespielt, hat noch diverse Solo-Sachen gemacht, aber ist eigentlich eine Größe, die man jetzt nicht so als erstes auf dem Schirm hat, wenn man über das Instrument redet, aber sehr lohnend. Und wie gesagt, Weather Report, auch so eine typische Gruppe des Jazzrocks, wo im Jazzrock-Bereich ohnehin seit auch John McLaughlin und Mahavishnu Orchestra das auch immer toll eingesetzt wurde. Ja,
nee, du meintest, diese Aufnahmen sind von 1965?
Nein, von 76.
Ah, 76. Ja, und aber seit nie, und jetzt erstmal veröffentlicht,
oder? Soweit ich das sehe, und ich habe die Platte zu Hause, gab es die LP vorher nicht, sondern sie ist aus Studioaufnahmen erst 21 rausgegeben.
Aha.
Ja. Und das wäre natürlich tragisch, wenn das nicht passiert wäre. Wir wechseln zum nächsten Beispiel. Und da wechseln wir nach Holland, also sprich Niederlande, und widmen uns gleich zwei Künstlern dieses Instrumentes. Das ist zum einen ein absoluter Meister auf dem Instrument, das ist Rob Franken, der von 41 bis leider nur 83 in was weiß ich wie viel Kombinationen als Mensch, entweder früher in den Ende 60ern oder Mitte bis Ende 60er hat er nochmal Klavier gespielt, dann hat er Orgel gespielt und am Ende war er eigentlich als Meister des Fender Rhodes bekannt und hat in allen möglichen Jazzrock-Kombis oder dieser Kombi jetzt auch hier mitgewirkt. Es gab tolle LP-Veröffentlichungen von dem Label, wo das jetzt hier erschienen ist, nämlich 678 Records. Aus Niederlanden, die eine Box auch mit den Archivaufnahmen, es sind glaube ich 6 LPs veröffentlicht worden von Rob Franken mit Studioaufnahmen, alle total Rhodes geschwängert. Und das ist hier eine Sache, da haben sich zusammengefunden ein Schlagzeuger, Henk Zomer, und ein weiterer Meister seines Faches auf dem Instrument, und das ist Jan Huitz, der auch mit dem Jan Huitz Trio zwei tolle Platten rausgebracht hat, die auch sehr teuer sind inzwischen übrigens. Aber wie auch immer, Rob Franken, kann ich gleich ein bisschen was erzählen, wir hören in ein Stück rein, der Formation Keyboard Circle, die nur als CD rausgebracht werden konnte von dem Label 678. Das ist eine Aufnahme, eine Live-Aufnahme von 76, ein Konzert. Und wir hören das Stück, was dem Label den Namen gegeben hat, nämlich 678. Keinen Bass, sondern das spielt einer der Keyboard-Jungs. Und ich gehe davon aus, dass was wir gerade gehört haben, es ist leider auf der CD nicht zu erkennen, wer wann das Solo spielt, dass das Rob Franken war. Ich schätze, dass Jan Huitz da den Basspart übernommen hat. Die spielen aber alle auch noch Hohner String Ensemble, Synthesizer und Arp Odyssey und was weiß ich alles noch auf der Aufnahme. Ob das jetzt in dem Stück unbedingt der Fall war. Also irgendwer hat da so einen Bass reingeräumelt.
Ja, ja, ja.
Und der Zoma ist auch ein ganz solider Jazz-Schlagzeuger, würde ich sagen. Also und das sind Stücke, die sind dann eben auch 6-7 Minuten lang und die ganze Live- CD, oder zumindest die CD mit diesen Aufnahmen, die ist fantastisch.
Die war eine fantastische Aufnahme. Ich glaube, das war auch ein leichten modifizierten Fender Rhodes Sound, so mit einem Phaser. Also irgendwie, das war auch ein bisschen modifiziert, aber sehr, sehr schön. Sehr, einfach jemand, der den Fender Rhodes eigentlich verkörpert letztendlich, um den zu spielen. Und du musst es wirklich, und das kommt wirklich toll rüber. Die da zusammen spielt auch mit den anderen Musikern, war ja wirklich traumhaft. Also Schlagzeug, Bass, fantastisch.
Raul, du bist ja nicht so der Fusion-Mensch, ne?
Egal, aber ich freue mich immer, wenn ich bei euch sein darf. Also ich muss sagen, es ist ein tolle Beispiel, um zu zeigen, was für ein mächtiges Instrument das ist. Der ja durch seinen Klang auch sehr stark die Musik prägt. Ne? So ein prägender, prägnanter
absolut,
Sound.
Absolut.
Eine Frage, eine weitere Frage habe ich dazu. Gibt es auch Fender Rhodes, die anders klingen?
Ja, du kannst
oder ist die, das
du kannst
der Fender Rhodes Klang oder kann man das modifizieren?
Kannst, du kannst da an den Drehern, kannst du den Sound schon verändern.
Ja? Nicht besonders stark. Also, gibt es eigentlich in einem Fender Rhodes zwei Knöpfe. Es gibt einen für die Lautstärke und einen für den Drive. Also du kannst tatsächlich den Bassanteil, nicht den Drive, du kannst den Bassanteil anheben, was du spielst. Sehr viel geht über, wie bei der Gitarre, über aber du kannst, wenn Leute, die richtig gut Fender Rhodes spielen können, können über die Art und Weise, wie sie die auf die Tasten drücken, unglaubliche verschiedene Klänge erzeugen. Das ist die Magie von diesem Instrument, besteht darin, dass man mit der Geschwindigkeit, mit der man spielt, die wirklich eine ganz andere Farbe geben kann.
Zu genau. Also dieser einzelne Anschlag, das hat immer so eine Art glockenartigen Klang. Und je nachdem, wie du das spielst und wie du da auch diese Bassstärke einstellst, kannst du das schon sehr variieren.
Und auch, wenn du wiederholst, ja, zum Beispiel, genau. Ne, wenn diese Stäbe schon schwingen,
genau.
Dann, wenn du noch einmal drückst, dann kommt einfach das andere Dynamik, eine andere Attack letztendlich.
Genau. Ja. Ich nur deswegen gefragt, weil du am Anfang gesagt hast, es gibt Mark I und Mark II und alles, was danach gekommen ist, war dann nicht mehr so prickelnd. Ich dachte, weil die einen anderen Sound haben. Das
nein,
ist es nicht.
Viel, man hat versucht letztendlich, der Sound von den Fender Rhodes, beruht auf seinen Mechanik und also das Prinzip, wie die Musik da erzeugt wird oder die Klänge, Töne. Aber es gibt sehr viel Defekte. Zum Beispiel, wenn du ein Fender Rhodes mikrofonierst, hast du immer die Mechanik im Hintergrund, kriegst die selten los. Nur die spielt für die Wärme, für die Organik von dem Sound unglaublich viel Rolle. Die Fender Rhodes, die danach entwickelt sind unglaublich sterile Instrumente, die zwar diesen Sound haben, aber diese Wärme überhaupt nicht mehr geben, wie die originalen Mark I und Mark II.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Also, vielleicht ganz kurz nochmal zu den beiden Künstlern. Ich habe es angedeutet, Rob Franken, einer der wirklich richtungsweisenden Leute auf dem Instrument, hat gespielt im Klaus-Weiß-Trio, bei Peter Herbolzheimer, Rhythm Combination and Brass, bei der Rob Franken Electrification Trio Geschichte, Rob Franken Organization, Wolfgang Schlüter Combo und. Hat mit Joop Scholten gute Platten gemacht, hat Filmmusik in Holland mit bestritten. Der spielte bei 400 Platten mit als Session-Musiker. Henk Zomer schenke ich mir jetzt, der hat bei Jasper van't Hoff zum Teil gespielt. Aber Jan Hulz hat eine tolle Platte 1970 rausgebracht, die kaum noch zu finden ist. Entsprechend teuer. Brown Taste, eine fantastische Platte. Ist 37er Jahrgang, lebt glaube ich noch. So, wir wechseln zu einer Frau, denn es ist unheimlich schwer, Frauen zu finden, die in diesem Bereich irgendwie gehört werden, warum auch immer. Und es gibt zum Beispiel Joanne Grauer, eine Frau, die in der Platte auch rar und teuer ist, die gesungen hat und auch sich begleitet hat dann zum Teil mit einer tollen funky Gruppe. Und da auch Rhodes gespielt hat. Aber die Frau, auf die ich jetzt komme, die spielt eine ziemlich große Rolle bei dem Instrument, denn sie war eigentlich auch immer so ein Werbetestimonial, genauso wie es über Herbie Hancock so Tutorials gibt, die er damals als Filmchen gedreht hat. War Patrice Rushen auch immer eine Frau, die für die Firma selber als Werbegesicht gewirkt hat und sie konnte auch verdammt gut spielen. Wir hören ein Stück von 1975 von ihrer zweiten LP, das zweite von drei Früh- bis Mid-70er Alben auf dem Label Prestige. Es ist auch wieder ein fast 10-minütiges Stück. Wir nehmen einen kleinen Abschnitt daraus, hören gleich ein bisschen was über die Künstlerin. Das Stück heißt Razzia, Patrice Rushen, 1975.
Okay. Thank you.
ne, da rauszugehen.
Ja, echt. Also ein fantastisches Stück. Also nicht nur vom Rose, also ich finde, von der, die, das gesamte Arrangement ist fantastisch. Also mit diesem Gitarre, die da zu spielt, und der Fender Rhodes, die kann auf jeden Fall Fender Rhodes spielen, ne? Der hat was groovy, der hat auch diese Akkorde, die man auch als Bass spielen kann, und dann das Schöne ist, man kann diese Effekt kennt man auch vom klassischen Klavier, ne? Der Fender Rhodes hat auch ein Sustain Pedal, wenn man die drückt, dann bleiben die Noten, ne? Und dann kann man diese Fontänen-ähnlichen Waterfall Effekt, was hier auch sehr schön zustande kam. Sehr toll, wirklich ein sehr schönes Stück. Also jetzt hätte man eigentlich ganz gerne bis zum Ende gehört.
Also wie gesagt, dann hätten wir 10 Minuten dran, weil ein bisschen. Raul, was meinst du?
Ja, also ich, weiter beeindruckendes Beispiel, mit der Gitarre bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil das ist mit Wawa gemacht, das ist so, und zwar der Wawa-Effekt so eingesetzt, dass man eigentlich nur Geräusche hört, ne? So ein tsch, tsch, also ganz, ganz schnell, das muss rhythmisch eigentlich recht präzise kommen, damit das funktioniert. Ich traue es mich gar nicht auszusprechen, bin mir nicht ganz sicher, ob es hier perfekt funktioniert hat, weil er die Figuren immer leicht anders gespielt hat, etwas, aber es ist faszinierend, was das Instrument für eine Atmosphäre schafft, in der man sofort ist, und sie ist deswegen natürlich aber in gewisser Weise auch gerade in Verbindung zu dem großen Bruder, würde ich mal sagen, dem Klavier und dem Piano, so ein weniger neutral einsetzbar. Ich formuliere es mal so. Ne? Klavier ist ja sehr vielschichtig einsetzbar und kann brav unterstützen, aber ein Fender Rhodes reißt die ganze Macht so an sich.
Du nimmst alle Instrumente in den Armen.
Ja, genau. Genau. Ja, ja. Aber also ich sehe das natürlich immer wieder anders, was das die Gitarre angeht, weil ich finde, der hat ja am Anfang immer nur so Licks gesetzt, und dann hat er die irgendwann mit dem Wawa ein bisschen aufgefächert. Der Mann ist Lee Ritenour, einer der absolut fähigen Leute an der Gitarre, wie überhaupt das ganze Session-Musiker-Team, was dahinter stand. Nur vom Feinsten ist Harvey Mason, Dugu Chandler, Hubert Lawson, um einige zu nennen. Wie gesagt, eine Platte von 75, Before the Dawn, würde dringend eine Wiederveröffentlichung eigentlich gebrauchen, denn sie gibt es im Moment nicht zu kaufen. Das Stück Razzia, das ist das letzte Stück auf der Platte, wie gesagt, 9,41 lang. Patrice Rushen, eine sehr interessante Person, weil sie später mit disco-lastigen Sachen große Hits gehabt hat, wie zum Beispiel Forget Me Nots, das ist ein super Hit gewesen in den USA. Wo sie dann eben auch gesungen hat. Sie hat auch beim ersten Album von Prince mitgewirkt, 78 zum Beispiel.
Der Prince hat die auf sein erstes Album.
Ja gut, aber hat er selber ja noch keinen Namen gehabt. Aber
ja gut, aber erste Album ist doch legendär, weil er selbst alles auf dem ersten Album gespielt hat.
Sie wirkte da jedenfalls irgendwie mit.
Wahnsinn.
So stand es geschrieben. Wie auch immer, dann war die natürlich überall dabei, mit Stevie Wonder, Herbie Hancock, Lionel Hampton, Carlos Santana, allen, George Benson, sucht die irgendwie ihn aus. Und sie hat auch viel Musik komponiert für Fernsehfilme und Serien, wie die Emmy-nominierte Serie The Killing Yard zum Beispiel. Und ich glaube, sie gibt auch Unterricht, und würde mich nicht wundern, wenn sie noch eine Professur hat. Also jedenfalls eine absolut fähige Frau, die auf dieser Platte richtig guten Jazzrock abgesondert hat. Auch dieses Stück hat verschiedene Teile, wo dann auch die anderen Instrumente nochmal in den Vordergrund rücken. Aber es ist spannende Musik. Habe ich gesagt, dass sie 54 in Los Angeles geboren ist? Ich glaube, ja. Wir wechseln zu einem Künstler. Übrigens, Grammy hat sie auch noch gewonnen. Aber egal. Joe Sample, ein Mann, der bei den Jazz Crusaders angefangen hat, 1960 mit gegründet hat, die Gruppe, die später nur noch die Crusaders hießen, die sehr, sehr smooth instrumental jazzrockige Geschichte gemacht haben, und von ihrem Sound waren alles begehrte Session-Musiker, auch sicherlich immer gut bei so Gruppen wie Steely Dan oder was weiß ich, wem hätten mitspielen können. Das gibt so einen ganz bestimmten Sound. Das werdet ihr auch gleich mitkriegen, weil ich mir mal erlaubt habe, ein langsames Stück zu spielen. Und das kommt von der Platte von 1978, Rainbow Seeker heißt die. die ich komischerweise schon früh gehabt habe. Und in den frühen 80ern mal einem Freund, mit dem ich in einer Fußballmannschaft zusammen gespielt habe, vorstellen wollte, ganz toll, weil ich dieses Solo so oder die Art, wie der das so Perlen spielte, ihm da vorstellen wollte. Und er kam aus dem Klassikbereich und hat mich nur ausgelacht und meinte, ich sollte mir mal ein paar Interpretationen von Max Reger anhören, dann könnten wir uns weiter unterhalten. Aber das ist aber Geschichte, fand ich trotzdem sehr lustig, habe ich auch nie vergessen, die Story. Joe Sample ist ein Meister seines Instruments und ist leider 2014 gestorben, 39er Jahrgang. Das Lied von der EP Rainbow Seeker, 78, wie gesagt, auf ABC erschienen, heißt In All My Wildest Dreams und das perlt. Wir hören mal rein. Sich nicht wundern, wenn da auch ein Steely Dan dabei wäre. Ne? So, Leute.
Also traumhaft. Also eine sehr sanfte Nummer. Ne? So, trotzdem nutzt er die, also in diesem Stück, in diesem Ausschnitt zumindest, geht er auch in diese perkussive Start und dann das ist wirklich die Dynamik von den Fender Rhodes ist sehr gut dargestellt, sehr gut zu hören in dem Soundbeispiel und das mit dieser. Die Gitarre fand ich, ne, ich mag diese Gitarre, die einfach nur eine Nebenrolle gespielt, das Spiel aber trotzdem sehr gut eingesetzt. Super Bass, ganz smooth Geschichte einfach. Ne? Das fließt einfach so runter und man kann einfach nur tatsächlich auch nicht so viel träumen. Also ich finde das sehr inspirierend, um gut zu schlafen, muss ich sagen.
Ja, sehr gut.
Ich muss gestehen, lieber Jim, ich habe die Max-Reger-Bemerkung nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden.
Er selber hat später Klavier studiert, Klassik, und hatte mir gesagt, ich habe ihm dieses Stück vorgespielt und meinte, er soll mal hören, was das für ein tolles ist. Ich meine, da war ich 15, als ich ihm das vorgestellt habe. Und er soll sich das mal anhören auf meinem Walkman und was er davon hält, weil er ja so ein Klavierliebhaber ist. Und danach hat er gelacht und meinte, ich sollte mir mal ein paar Interpretationen von Max Reger Stücken anhören. Das war sein Punkt. Das wäre Klaviermusik und nicht das, was ich ihm vorgespielt habe.
Okay.
Es war ihm zu anspruchslos letztendlich.
Ja, okay. Ich dachte, es ging auch um das Können des Spielers.
Nein, ja gut, in seinen Augen höchstwahrscheinlich schon, weil ihm das einfach zu profan war. Und er stand eher auf seriöse Klassik. Aber das ist ja nur so ein Ding am Rande. Wir haben es hier mit einem absoluten Profi zu tun, einem Session-Menschen, der auch mit Miles Davis wieder, George Benson.
Der Flow ist so wichtig. Ja. Ne? Es ist nicht nur diese. Das ist so eine, halt sehr viel für Jazz auch, aber diese Moment, wo es eingesetzt wird, das sind Leute, die haben eine ganz andere Verständnis für Rhythmik einfach. Ja,
also dieser glockenartige Klang, der kam jetzt ziemlich gut rüber, fand ich. Aber was er daraus macht mit einer ganz leichten, langsamen, perlenden Sache, das ist schon wieder was anderes, als wenn du jetzt im Jazzrock da so eine wilde, schnelle Kaskade dahin spielst.
Ja, oder einfach diese Akkorde, die man so kurz spielt. Und
genau. Also wie gesagt, Michael Franks, B.B. King, Eric Clapton, Steely Dan, Joni Mitchell, Anita Baker und was weiß ich, wo hat der noch als Session-Mensch sowieso mitgespielt. Die Gitarre, da gibt es auch noch ein schönes Gitarrensolo dann in der Nachfolge von David T. Walker, auch super anhörbar. Und das hat genau diesen smoothen Touch, den sonst so Larry Carlton und was nicht viele Leute aus der Studioszene sonst eingebracht haben. Man hätte hier fast meinen können, es wäre Walter Becker gewesen. Also es gibt einen bestimmten sehr gedämpften Fender Strut Sound, den die da spielen oder was immer er da jetzt gespielt hat. Jedenfalls das Stück selber, die ganze Platte hält den schon leider nicht, aber das Stück ist ein ewiger Gewinner. So, wir kommen zum letzten Song dieser Folge und das hat viel mit Filmmusik zu tun, beziehungsweise Library Music, obwohl es damals als normale Platte rauskam, auf Pi Records 1973 die LP Spiral der Harry Roach Constellation, ein in ja, Insiderkreisen durchaus abgefeiertes Stück. Spiral nennt sich das, auch so ein 10-Minuten-Ding, was in mehreren Anläufen unglaubliche Dinge absondert. Wir blenden gleich rein, da spielt auch ein fettes Orchester mit und dann gibt es den Teil des Fender Rhodes Solos, den wir uns reinziehen. Vorher ist ein ziemlich abgefahrenes Gitarrensolo noch am Start, das können wir leider nicht hören. Man sollte sich das Stück mal aufrufen und gerne mal ganz rein hören, das lohnt sich. Harry Roach war ein Orchestermensch, der selber Trombone, also Posaune spielte und hier eine Schar von tollen britischen Musikern zusammengewürfelt hat und im Stile vieler toller Library-Alben, ob KPM oder sonst wo drauf, von Keith Mansfield, der eventuell hier sogar mitgespielt hat, ich bin nicht ganz sicher, und anderen Library-Riesensongs, auf jeden Fall hier sich gut schlägt. Wir hören rein und reden ein bisschen und dann sind wir auch schon durch. Das Stück ist über 10 Minuten sonst.
Ja, man kann ja nicht mehr aufhören. Also ich fand das sehr gut für den Abschluss dieses Stück, also in eine größere, jetzt im größeren Orchester und ja, das also das Faszinierende ist wirklich, wie wie vielfältig dieses Instrument ist und wie man spielt das, wie gesagt, ein bisschen anders als das Klavier. Es ist ein bisschen wie man Double Bass spielt. Das ist ein Instrument, was man eigentlich fast mit dem Körper spielt. Das sieht man auch, wenn die Leute das spielen. Und das hier war eine klasse Veröffentlichung. Hat mir sehr gut gefallen.
Raul. Ja, erinnert mich an Stücke, die du vorher schon gespielt hast. Hier hatten wir tatsächlich zwei Wawa-Gitarren und dann die fetten, tollen Bläser. Und trotzdem ist wieder der Fender Rhodes so dominierend und prägt das ganze Stück. Ne? Und vor allen Dingen sehr lebendig auch und bewegend gespielt. Das ist ein wirklich faszinierendes, absolut faszinierendes Instrument. Die Botschaft ist angekommen.
Das freut mich doch. Ich muss da gar nicht viel zu tun, weil es gibt so viele gute Stücke draußen. Es gibt auch einen Blogspot, der sich nur mit Fender Rhodes beschäftigt, wo man auch tolle Anregungen bekommen kann. Wie gesagt, hier 1973 Pi Records, Harry Roach Constellation mit Spiral. Und geschrieben ist das Stück übrigens von Peter Moore, einer der Größen aus dem Film- und Fernsehmusikbiss in England. Und letzten Erwähnung, das E-Gitarren-Solo, was wir verpassen, Martin Kershaw hat es gespielt, das ist auch absolut fantastisch. Und Alan Branscombe hat dieses E-Piano-Ding gespielt, das ist eigentlich ein Jazzer gewesen, der fast nur Klavier gespielt hat, aber hier hat er sich mal ans Fender Rhodes gesetzt und ich finde nicht schlecht.
Boah, super, ja.
Also, das war's von meiner Seite und ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen ruhiger zuging als noch neulich.
Das ja. war ganz schön. Ich glaube, das ist für viele, für die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man diese, man wird öfter merken, wie oft diese Klang irgendwie in so viele Stücke reinkommt. Dann oft deutlich dezenter. Jetzt ist, ne, du hast extra natürlich Stücke ausgesucht, wo das sehr prominent gespielt wurde, wo man wirklich das Instrument dann entdecken konnte. Also ganz toll und ich weiß, dass du das auch ein bisschen für mich gemacht hast und vielen Dank dafür.
Und auch für mich. Und für uns alle.
Der Stefan hat die ganze Zeit gestrahlt, habe ich gesehen. Ja, ich fand das eine tolle, spannende Sendung. Es war nicht unbedingt meine Musik. Ich würde mir, wenn ich dürfte, konjunktiv für einen zweiten Teil dann auch wünschen, Fender Rhodes anhand bekannten Pop-Stücken, die eigentlich jeder kennt, wo aber keinem richtig bewusst ist, ach, das ist ein Fender Rhodes.
Das ist vielleicht deine Aufgabe.
Eventuell. Wenn das ein Federhandschuh war, dann nehme ich...
Da gibt es unglaublich viele Stücke.
Toll, ich fand den Titel, als du den Titel genannt hast, gestatten, mein Name ist Rhodes, Fender Rhodes, dachte ich schon, scheiße, geil, das wird geil, das ist ein toller Titel, also Chapeau.
Ja, vielen, vielen Dank. Und wir hoffen, dass auch draußen die Hörerinnen und Hörer ein bisschen was von der Sendung gehabt haben. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine schöne Zeit, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.